geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir senden heute Ausschnitte von Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren». Die Mutter Gottes von Fatima weist auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Denn wenn wir dieses letzte Heilmittel missachten und zurückweisen, werden wir keine Vergebung mehr vom Himmel erhalten. In der folgenden Sendung hören wir also Ausschnitte zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren», Exerzitien gehalten von Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater.
Exerzitien nach dem Modell des heiligen Ignatius von Loyola, des Gründers des Jesuitenordens, haben drei wichtige Schritte. Reinigung bzw. Läuterung, das geschieht oder geschah durch das Bußsakrament. Manche haben ja alle Priester genützt für die Beichte. Und dann der zweite Schritt ist die Erkenntnis oder Erleuchtung, dass uns etwas aufgeht, dass wir etwas hören, weil wir ganz Ohr sind für Gott und schweigen. Und das dritte ist dann die Einigung oder Vereinigung mit Gott durch Maria. Eins mit Gott durch Maria. Und diese Vereinigung geschieht bei der Legion Mariens durch den Akt der vollkommenen Hingabe nach Ludwig Maria Grignon von Montfort, durch die Weihe an Maria. Und das ist auch das letzte Thema dieses letzten Vortrags, die Weihe an Maria. Papst Pius XII. Hat am 31. Oktober 1942 eine Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens getan. Also grundsätzlich seit 1942 ist durch den Papst Pius XII. Die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und daher dürfen wir vertrauen und hoffen, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und siegen. Halleluja! Damals hat Pius XII. Im Zweiten Weltkrieg gesagt, in einer tragischen Stunde der Menschheitsgeschichte weihe ich die ganze heilige Kirche, aber auch die ganze Welt, die zerrissen ist, in grausamer Zwietracht entbrannt, in wütendem Hass, die das Opfer ihrer eigenen Sünden geworden ist, dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter. Interessant, die Welt, die das Opfer ihrer eigenen Sünden geworden ist, weiht der Papst der Sündenlosen, der Unbefleckten. Am Fest der heiligen Cyril und Method, das sind die beiden Slawenapostel, die Patrone Europas für den Osten, ich habe das schon erwähnt, am 7. Juli 1952 hat Pius XII. Eigens Russland dem Herzen Mariens geweiht. 7. Juli 1952. Der jetzige Papst Franziskus hat, wie Sie wissen, vor der Fatima-Statue in Rom, in St. Peter, ausdrücklich Russland und Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Sie sehen also, wie bedeutungsvoll diese Weihe an Maria bis in unsere Tage ist. Damals, 1942, hat die Weihe eine Wende des Zweiten Weltkrieges gebracht. Ausgangspunkt für eine solche Weltweihe ans unbefleckte Herz Mariens war aber der 27. November 1830. Ich habe das schon erwähnt, da ist in Paris der heiligen Catherine Labouret Maria erschienen, und jetzt passen Sie gut auf. Bei dieser Erscheinung hatte Maria die Weltkugel in ihrer Hand. Also nicht nur die Erscheinung, die wir kennen, Mittlerin aller Gnaden mit den ausgebreiteten Händen und mit den Strahlen, sondern am 27. November 1830 in der Rue du Bac hatte Maria die Weltkugel in ihren Händen gehalten. Und diese Weltkugel hat Maria Gott dargebracht. Sehr wichtig. Maria bringt die Weltkugel in ihren Händen Gott dar. Weihe der Welt an Gott durch die Hände Mariens. Diesen Akt dürfen wir auch nicht vergessen. Papst Leo XIII. Hat 1899 am Beginn des oder an der Schwelle des 20. Jahrhunderts die ganze Welt dem göttlichen Herzen Jesu geweiht. Heute Herz Jesu, Freitag. Und Maria vom göttlichen Herzen droste zu Fischering, eine seliggesprochene Schwester, eine deutsche Klosterfrau, hat diese Weihe an das Herz Jesu initiiert. Sie ist kurz vorher gestorben, hat ihr Leben noch dafür aufgeopfert. Sie sehen also, 1830, die Weltkugel in den Händen Mariens wird Gott geweiht. Und dann 1899, Papst Leo XIII., Weihe der Welt ans göttliche Herz Jesu, eingeleitet durch die Schwester Maria vom göttlichen Herzen droste zu Fischering. Dahinter steht immer der urbiblische Gedanke der Stellvertretung. Der Papst als Stellvertreter Jesu Christi, als Stellvertreter des Hauptes der Kirche, das unsichtbare Haupt ist Jesus Christus im Himmel, das sichtbare Haupt ist der Papst in Rom. Und als Stellvertreter Christi darf er doch die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens weihen und anvertrauen. Stellvertretend für alle Menschen auch. Pius XII. Hat 1943 in seiner Enzyklika Mystici Corporis Christi geschrieben, dass das Heil vieler Menschen abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Christi. Das heißt, von unseren Gebeten, von unseren freiwilligen Bußübungen ist das Heil vieler Menschen abhängig. Auch wir dürfen also stellvertretend für andere büßen, sühnen und beten. Und dieser Gedanke der Stellvertretung ist sehr wichtig, denn heute ist es ja so, Sie nehmen, wenn Sie zur Messe gehen und wenn Sie den Rosenkranz beten und wenn Sie Exerzitien halten, sozusagen im Rucksack hunderte Menschen mit, ja, für die Sie beten, stellvertretend. Menschen, die Sie kennen, auch viele, die Sie nicht kennen, Menschen, die noch nicht beten, nicht mehr beten oder nicht beten wollen oder nicht beten können oder das Beten aufgegeben haben. Stellvertretend. Vergessen Sie nicht die Stellvertretung. Wenn Sie das nächste Mal zum Gottesdienst kommen, zum Messopfer, dann werden Sie merken, dass der Rucksack sehr schwer ist. Ja? Weil Sie eben viele mitschleppen, viele mitbringen. Nicht nur die eigenen Angehörigen, sondern tausende andere mit. Stellvertretung. Und nun ganz wichtig, um die Weihe an Maria zu verstehen, müssen wir den römischen Katechismus von Papst Pius V. aufschlagen. Der ist 1566 nach dem Konzil von Trient, also nach Martin Luther, geschrieben worden. Das ist der alte, nicht der neue. Der neue ist von Johannes Paul II. Dieser alte römische Katechismus von Pius V., 1566, bringt eine Quintessenz. Und zwar unter dem Glaubensartikel, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dort steht, die Christen müssen sich ganz Jesus Christus übereignen. Übereignen. Das heißt, ganz in das Eigentum Jesu Christi eingehen. Herr, ich bin dein. Herr, ich bin dein. Herr, ich bin dein. Jetzt haben Sie es verstanden. Ja? Übereignen. Und schon bei der Taufe geschieht das, schreibt der Katechismus. Und jetzt hören Sie, Pius V. Die Christen müssen sich ganz Jesus Christus übereignen, nachdem der Fürst der Finsternis zu Boden geschlagen ist. Deswegen sagt man bei der Taufe, widersagst du dem Satan? Stellen Sie sich vor, wenn Sie das so sagen, dann kein Teufel und kein Dämon fürchtet sich davor. Nicht? Niemand. Und so ist es ja auch in der Kirche. Deswegen ist er ja da. Widersagst du dem Urheber des Bösen? Na, ist schon besser, nicht? Widersagst du dem Vater der Lüge? Widersagst du dem Mörder von Anbeginn? Widersagst du allen seinen Verlockungen und Verführungen? Und allen seinen Versuchungen des Alltags? Sehen Sie, das ist es. Sich ganz Jesus Christus übereignen, nachdem der Fürst der Finsternis zu Boden geschlagen ist. Denn dann kommst, glaubst du an Gott, den Vater, der dich erschaffen hat? Glaubst du an den Sohn Jesus Christus, der Satan, Tod und Sünde besiegt hat? Und glaubst du an den Herrn und Lebensspender, den Heiligen Geist? Und nun sagt der Katechismus von Pius V., 1566, es ist nur billig, also ganz richtig, billig und recht, dass wir selber nicht anders als Leibeigene unserem Erlöser und Herrn für immer uns zurechnen. Leibeigene. Interessant, diese Ausdrucksweise. Gut, Blut und Leben will ich dir geben. Alles, was immer ich habe, was ich bin, gebe ich Maria dir hin und auch dem und durch sie dem Erlöser. Also, es ist nur billig und recht, dass wir selber nichts anderes als Leibeigene unseres Erlösers sind. Mancipia. Eigentlich kann man es auch mit Sklaven übersetzen. Ja? Ja, ganz ihm hingegeben. Und dass wir unserem Erlöser und Herrn uns für immer zurechnen und weihen. So steht es schon bei Pius V. Weihen, consecrare. Als wir in der Taufe den Beginn unseres Christseins vollzogen haben, haben wir vor den Toren der Kirche, wie wir als Kind hineingetragen wurden, vor den Toren der Kirche dies bekannt. Wir haben erklärt, dass wir auf Satan und die Welt verzichten. Haben Sie gehört? auf Satan und die Welt verzichten und uns Jesus Christus ganz anheimgeben, totos nostradere, damit wir der christlichen Heerschar zugeschrieben würden, haben wir in einem so heiligen Bekenntnis uns selber unserem Herrn geweiht. Wir sind also getauft und Gott geweiht. Wir sind getauft und Gott geweiht. So sagt es im Katechismus Pius V., 1566. Das heißt, Christus ist unser Herr durch die Taufe. Wir sind sein Eigentum, wir sind Gott geweiht. In Besinnung auf die Taufe und das Ernstmachen mit dem, was wir damals versprochen haben, ist jede Sünde eines Christen Bruch des Taufversprechens. Nicht? Wir haben ja versprochen, dass wir ganz ihm gehören. Und Sünde wäre dann auch ein Bruch des Taufversprechens. Der Text, den wir von Grignon von Montfort kennen, ist ähnlich. Ganz Hingabe. Ja, Grignon spricht sogar auch von der Sklavenschaft. Und das Wort Profess kommt vor. Bei der Taufe haben wir eine totale Übereignung an Christus vollzogen. Eine Darbringung unserer selbst, eine Schenkung unserer selbst. Das geht hin bis zur Opferhingabe. Bis hin zum Opferbegriff. Wir haben uns Gott geopfert. Augustinus, der Heilige, drückt das so aus: Der Mensch selber auf den Namen Gottes geweiht und Gott hingegeben, ist insoweit er der Welt stirbt, auf das er für Gott lebt, ein Opfer. Und das dürfen wir nicht vergessen. Augustinus macht es sozusagen ganz gründlich. Er sagt, wenn wir in der Taufe auf den Namen Gottes geweiht sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes werden wir getauft, also Gott geweiht sind, Gott hingegeben sind, sterben wir der Welt ab und sind Menschen, die nur mehr für Gott leben, ein Opfer für ihn. Eine Opfergabe für ihn. Damit ist klar, schon in der Taufe gibt es einen Verzicht und eine Schenkung. Verzicht auf den Satan, Verzicht auf die Welt und sich ganz Gott schenken. Jede Weihe, auch die Marienweihe, setzt sich aus Verzicht und Schenkung zusammen. Verzicht und Schenkung. Weihe besagt Herausnahme aus dem gewöhnlichen innerweltlichen Bereich und Hineinnahme in das Eigentum Gottes, bereitstehen zum Dienst des Allerhöchsten. Die Weihe ist also eine Handlung, durch die eine Person oder eine Sache mehr oder weniger ganz Gott übereignet wird. Wenn eine Kirche geweiht wird, dann wird sie ganz Gott übereignet, ganz Gott anheimgegeben. Wenn ein Bischof geweiht wird, wird er ganz Gott anheimgegeben, ganz Gott geschenkt. Aber auch wenn Gegenstände, Altäre, Kelche, Patenen geweiht werden, werden diese Gegenstände ganz Gott übereignet. Und in Taufe und Firmung und Priesterweihe prägt Gott diesen Menschen ein Siegel auf. Ein Siegel, dass wir ganz Gott geweiht sind. Er versiegelt uns in der Taufe, in der Firmung und in der Priesterweihe. In der Taufe versiegelt uns Gott der Vater. In der Firmung versiegelt uns Gott der Heilige Geist und in der Priesterweihe werden die Priester durch Jesus Christus, den wahren, ewigen, einzigen hohen Priester des neuen Bundes, versiegelt. Gott prägt in diesen Sakramenten dem Menschen sein Siegel auf. Du gehörst mir, du bist mein Eigentum. Du bist mein Eigen. Du hast dich ganz mir geweiht, mir geschenkt. Du hast dich mir ganz geschenkt. Du lebst nicht mehr für dich, sondern für mich. Übereignet. Und wir haben gelernt in diesen Tagen, dass Maria geheimnisvoll am göttlichen Erlösungsplan teilnimmt. Daher ist sie bei der Taufe anwesend, als unsere Mutter. In den meisten Fällen bedeutet nun die Weihe an Maria die Übereignung an Gott bzw. an Christus durch die Hände Mariens. Daher in der Rue du Bac steht sie mit der Weltkugel da und bringt sie Gott dar. Und so bringt sie auch uns dar. Daher bitte legt euch in die Hände Mariens, damit sie euch Gott darbringt. Sie macht das am besten. Sie kann das am besten. Sie versteht das am besten. Dann gehörst du wirklich ganz Gott. Im Mittelalter hat man die seligste Jungfrau Maria deswegen als Patronin verwendet, als Herrin, Domina, weil man sich ganz unter ihren Schutz stellen wollte. Maria Schutz. Von ihr beschützt kannst du dich ganz Gott weihen, ganz Gott übereignen, ganz an Gott anheimgeben. Unter ihrem Schutz und Schirm beschützt von ihr können die bösgeistigen Mächte dir nichts anhaben. Daher auch hier Maria Schutz. Aber nicht vergessen, zuerst muss das Ich sterben. Erinnern Sie sich an den Vortrag gestern. Zuerst müssen wir verzichten auf das Eigene, auf den Eigenwillen, das Egoistische, das Selbstsüchtige. Johann Michael Seiler, Bischof von Regensburg, begraben im Dom. Es brennt immer eine Kerze an seinem Grab. Johann Michael Seiler, auch genannt bayerischer Kirchenvater. Johann Michael Seiler hat gesagt, jeder hat sein Ich, Herr Göttle. Das ist bayerisch. Kennen Sie das? Haben Sie es auch? Ja, ich habe es auch. Jeder hat sein Ich, Herr Göttle. Das heißt, er vergöttert sein eigenes Ich und spendet ihm Weihrauch, dem eigenen Ich. Daher musst du das eigene Ich entthronen, das Ich, Herr Göttle, hergeben, darauf verzichten, der Welt sterben und dann ganz für Gott leben. Das steht eben schon im Katechismus unter Pius dem V., nicht? Zuerst absterben, dass ich den Eigenwillen aufgeben und dann ganz für Gott leben. Das ist diese Weihe. Und weil Maria das so gut kann, ist es gut, leg dich in die Hände der Mutter Gottes. Sie schält dann das Ich, Herr Göttle, ab. So wie sie eben wurmstichige Stellen aus einem Apfel ausschält. Und dann übergibt sie auf einem Silbertablett dem lieben Gott alles, ohne egoistische Wurmsticheleien. Was ist nun diese Weihe an Gott? Der fromme Gehorsam Gott gegenüber. Im römischen Messkanon heißt es sogar, Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Ja. Gott kennt unseren Glauben und unsere Hingabe. Aber es gibt auch ein wunderbares Hochgebet nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich habe es genommen gestern bei der Heiligen Messe. Es ist das vierte Hochgebet, ganz angelehnt an die Ostkirche, ganz angelehnt an Cyril und Method und Johannes Chrysostomus, die heilige Liturgie. Johannes Chrysostomus war Patriarch von Konstantinopel im 5. Jahrhundert. Heute würden wir sagen Erzbischof Konstantinopel. Und an dieses Hochgebet des Johannes Chrysostomus angelehnt, hat das Zweite Vatikanische Konzil ein viertes Hochgebet geschaffen. Ich habe es, wie gesagt, verwendet. Und da heißt es im Kanon 4, sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus. Wir sind in diesen Tagen eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob der Herrlichkeit Gottes geworden. Eine lebendige Hostie, eine Hostia viva. Wir haben uns als lebendige Hostie, weiße Brothostie, auf den Altar gelegt. Eine lebendige Opfergabe in, mit und durch Christus zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Hostia viva, lebendige Hostie, lebendige Opfergabe. Und das ist der Sinn der Weihe. Wenn du dich Maria schenkst, dann macht sie aus dir eine Hostia viva, eine lebendige Hostie, eine schöne weiße Brothostie auf dem Altar, vielleicht so eine kleine. Ja? Wir kennen die schönen weißen Hostien. Das macht sie aus dir. Und wenn du dann wieder nach Hause kommst, nach Mürzzuschlag oder nach Sommerrhein oder nach Wien, ja, dann weißt du, ja, ich möchte nichts anderes sein als eine kleine weiße Hostie, eine lebendige Hostie, zuerst in den Händen Mariens, und sie schenkt mich dann Gott, sie bringt mich dann Gott dar. Johannes 17, 19 ist es dann biblisch ausgedrückt, im Hinblick auf uns selber, ist sie die totale Übereignung an Gott durch die Hände Mariens mit dem eindeutigen Stehen zu Verzicht und Opfer, gerade um die Gesellschaft zu disponieren für das Göttliche und sie aus dem Säkularismus, aus der Verweltlichung herauszuholen. Denn in Johannes 17, 19 betet Jesus, Jesus selbst: Ich weihe mich für sie. Haben Sie schon gelesen einmal Johannes 17, 19? Ich weihe mich für sie. Da hat Jesus stellvertretend sich dem Vater geweiht für uns alle. Stellvertretend. Ich weihe mich für sie alle, damit sie in Wahrheit geweiht seien. Es ist also eine todernste Sache, diese Weihe. Denn zuerst muss ich mein Ich aufgeben. Maria hilft mir dabei. Sie schält mich vom Ich ab. Und dann lege ich mich in ihre Hände und sie legt mich in Gottes Hände. Aber zuerst, die erste Aufgabe ist die Loslösung vom eigenen Ich, Verzicht auf den eigenen Willen, Beherrschung der Launen und der Triebe. Ohne ein festes, aszetisches Programm kann niemand seine Weihe im Leben verwirklichen. Daher schließt die Weihe das Opfer in sich. Und daher sagt Jesus, der Herr, im Hinblick auf sein Kreuzesopfer: Ich weihe mich für sie alle, damit sie in Wahrheit geweiht seien. Sein Opfer, sein Verzicht ist vollkommen. Er hat wirklich seinen Eigenwillen ganz aufgegeben und sich ganz geopfert, alles und ganz. Pius XII. Hat dann 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, gesagt: Die Weihe an die Gottesmutter ist eine völlige Selbstübereignung an Maria für Zeit und Ewigkeit. Ich selbst übereigne mich an Maria für Zeit und Ewigkeit. Diese Weihe an die Gottesmutter ist nicht eine leere Geste oder ein sentimentaler, gefühlsmäßiger Akt, sondern etwas durch und durch Folgenschweres, das in die Tat umgesetzt werden muss. In einem ganz christlichen und marianischen Leben, in einem apostolischen Leben, ja, wer Maria geweiht ist und durch sie Gott geweiht ist, der muss apostolisch leben, das heißt, er muss Apostel sein, der muss Jesus und Maria der Welt bringen. Und das ist unsere Aufgabe, unsere Sendung. Wie man die Welt erobert, hat Bruder Duff gesagt. Maria hilft uns, die Welt zu erobern, die Welt wieder für Christus und sein Reich zu gewinnen, Apostel zu sein. Papst Pius XII. Hat das ganz klar gesagt. Selbstübereignung an Maria für Zeit und Ewigkeit und die Folge davon, ein ganz christliches, marianisches Leben in einem apostolischen Geist. Maria macht uns zu ihren Dienern und sie ist dann am Werk, sagt schon Pius XII. Wir können sozusagen zu den sichtbaren Händen der Gottesmutter auf Erden werden. Sehr schön. Wir können zu den sichtbaren Händen der Gottesmutter auf Erden werden. Die unsichtbaren Hände Mariens sind im Himmel, die sichtbaren Hände sind hier auf Erden unsere Hände. Und sie ist dann am Werk mit unseren Händen, Maria am Werk. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Medaille verteilst, ja, dann sind deine Hände ihre Hände. Ja? Maria möchte es verteilen, aber sie nimmt deine Hände zum Verteilen. Ja? Du bist dann die sichtbare Hand der Gottesmutter auf Erden. Die sichtbare Hand der Gottesmutter auf Erden. Pius XII., 1945. Wenn du nicht entschieden losgelöst bist vom eigenen Ich, oder wie Augustinus sagt, wenn du nicht für die Welt gestorben bist und auf alles Irdische verzichtet hast und es geopfert hast, dann kannst du nicht ganz Apostel sein. Ganz ist es nur möglich im Sinne von Johannes 17, 19, totale Selbstübereignung an Gott durch die Hände Mariens. Ich weihe mich für sie, damit sie in Wahrheit geweiht seien. Nun schauen wir noch über die Bedeutung. Was bedeutet die Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens? Es ist die Herzmitte des Glaubens. Wenn ich Ihnen erzählt habe, dass bei den Salzburger Festspielen 1972 Eugen Ionesco schon gesagt hat, ich habe überhaupt kaum noch Hoffnung, was die Zukunft der Menschheit angeht. Ich frage mich, ob die Apokalypse nicht schon morgen anbricht. Dann war das 1972 ein prophetisches Wort. Und die Philharmoniker haben ihr Programm geändert. Apokalypse, Endzeit. Und wenn Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, Lukas 1,38, ich bin die Magd des Herrn, dann ist das die Antwort darauf. Wenn es kaum noch eine Hoffnung für die Zukunft der Menschheit gibt, weil sie sich selbst zerstören kann, weil sie sich selbst vernichten kann, auch durch atomare Waffen, dann gibt es nur diese eine Antwort: Ich bin die Magd des Herrn. Ich möchte Gott dienen als Magd, als Knecht. Übersetzt genau Doulos, das heißt Sklave. Ganz Gott dienen, wie ein Sklave dem Herrn. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist die Totalübereignung Mariens an Gott und an seinen heiligen Willen. Die totale Verfügbarkeit. Jesus tut dasselbe. Beim Eintritt in die Welt spricht er, Hebräerbrief 10,7, siehe, Vater, ich komme, deinen Willen zu tun. Deinen Willen, o Gott, zu erfüllen, macht mir Freude. Dasselbe. Totale Übereignung Jesu an Gott, den Vater, beim Eintritt in die Welt. Totale Übereignung Jesu an den Willen des Vaters. Das ist die Antwort. Wenn wir uns ganz hingeben, wenn wir uns ganz Gott weihen, dann gibt es noch eine Hoffnung für die Welt. Dann gibt es noch eine Zukunft der Menschheit. Und diese Zukunft besteht darin, dass wir uns Gott schenken, dass wir uns Gott übergeben, dass wir sein Eigentum sind, dass wir ganz ihm gehören. Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben. Uns ihm übereignen, uns ihm überlassen. Ich überlasse mich dir, ich schenke mich dir, ich gebe mich dir ganz hin. Nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Es gibt einen Papst, der nur 33 Tage lang Papst war. Kennen Sie ihn? Ja? Johannes Paul I., Albino Luciani. 33 Tage. Und der hat in den 33 Tagen mit seinem Lächeln gezeigt, dass ein Lächeln mehr bewirkt als alle atomaren Waffen. Ja? Das Lächeln der Liebe. Das Lächeln der Hingabe, der ganz Hingabe an Gott. Und sein Lieblingsgebet lautet: Nimm mich, lieber Gott, nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Ja? Das können Sie sagen: Nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Das ist die Hingabe, die ganz Hingabe nach Albino Luciani. Er wird jetzt selig gesprochen, noch heuer. Ja. Albino Luciani, Johannes Paul I. Nimm mich, wie ich bin, mach mich, wie du mich haben willst. Humorvoll kann ich Ihnen das so sagen: Eine Frau feiert ihren 80. Geburtstag. Ja? Und sie geht zum Friseur, nicht? Und sagt: Lieber Friseur, ich komme heute zu Ihnen, weil ich feiere morgen meinen 80er. Gehen Sie, machen Sie was aus mir. Gehen Sie, machen Sie was aus mir. Ja? Und dann machte er eine schöne Frisur, nicht? Schöne Dauerwellen. Ein bisschen färben tut er auch noch, nicht? Und dann geht sie mit ihrer schönen Frisur zum 80er. Er hat aus ihr eine junge Frau gemacht. Verstehen Sie mich? Humorvoll. Und deswegen gehen wir zu Maria und sagen: Geh, Mutter Gottes, mach was aus mir. Ja? Richt mich ein bisschen her. Ja? Tu das Schäbige, Schlechte, Sündhafte, Schwache, Armselige weg und mach was aus mir, damit ich eine Gott wohlgefällige Opfergabe bin. Eine Hostia viva, eine lebendige Hostia. Mach was aus mir. Nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Ja? Mach was aus mir. Das macht Gott. Er und sie. Sie machen aus uns eine lebendige Opfergabe. Und dann können wir seinen Willen tun und erfüllen. Im Römerbrief 12,1 steht es so: Bringt eure Leiber Gott dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Da ist es, Paulus, ja? Römerbrief 12,1: Bringt eure Leiber dar als lebendiges, heiliges, Gott gefälliges Opfer. Kolosser 1,24: Ich will an meinem Fleisch ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib die Kirche. Und Pius XI. Hat in einer Enzyklika 1928 schon geschrieben, in Berufung auf diese Stelle, Kolosser 1,24, dass das ganze christliche Volk vom Apostelfürsten, mit Recht bezeichnet als auserlesenes Geschlecht und königliches Priestertum, für sich und für das ganze Menschengeschlecht der Sünden wegen Opfer bringen muss. Nachfolge Christi, 9. Kapitel, 4. Buch, Nachfolge Christi, Thomas von Kempen. Wir müssen uns und all das Unsrige Gott opfern. Das haben Sie schon lange nicht gehört, aber es ist so. Meine Großmutter hat uns das immer so gesagt. Wir müssen uns Gott opfern, wir müssen uns Gott schenken. Heute ist das unmodern geworden, nicht? Aber es ist am Exerzitienkurs wichtig. Wir müssen uns und all das Unsrige Gott opfern. Summe et suscibe, nimm es an, nimm es entgegen. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns, seine ganze heilige Kirche. Kardinal Berühl, der das Gelöbnis des Dienstes Jesus und Maria gegenüber gemacht hat, Jean Oed, der eine Weihe zum Heiligsten Herzen Jesu und zum Heiligsten Herzen Mariens schon vollzogen hat, und dann Margareta Maria Alacoque, die in der Weihe der Konsekration eine totale und unwiderrufliche Schenkung von allem, was man hat und was man ist, erblickt. Sie alle haben diese Weihe verstanden, bis hin zu Ludwig Maria Grignon von Montfort. Nach Grignon von Montfort erreicht man diese totale Hingabe an Maria dadurch, dass man alles mit Maria, in Maria, durch Maria und für Maria tut. Durch Maria ist Christus in die Welt gekommen, durch Maria will er auch in der Welt herrschen, sagt Grignon von Montfort. Wir überantworten nämlich der Gottesmutter unseren Leib mit allen Sinnen und Gliedern, unsere Seele mit allen ihren Fähigkeiten und gegenwärtigen und zukünftigen äußeren Gütern, aber auch unsere inneren und geistigen Güter, unsere Verdienste, Tugenden und guten Werke, und zwar die vergangenen, gegenwärtigen und die zukünftigen. Kurz alles, was wir in der Ordnung der Natur und in der Ordnung der Gnade besitzen und alles, was wir in Zukunft in der Ordnung der Natur, der Gnade und der Glorie noch besitzen werden, das alles müssen wir Maria schenken, und zwar rückhaltlos und für die ganze Ewigkeit. Und für die ganze Ewigkeit. Also eine wirklich radikale Schenkung, die im gewissen Sinn sogar das Martyrium und die Ordensgelübde übertrifft, weil wir alles ihr überantworten. Ein Höhepunkt, der nicht mehr überschritten werden kann. Vollkommene Hingabe, ganz Hingabe. Es ist das, was im 4. Hochgebet steht, lebendige Opfergabe für Christus, Hostia Viva, die kleine Hostie auf der Patene des Priesters, die lebendige Opfergabe. Ich bringe noch ein paar historische Tatsachen. Im Jahre 1640, ich habe es schon erwähnt, hat Kaiser Ferdinand III. Ein Gelöbnis gemacht und dann die Mariensäule am Hof in Wien errichtet. Und sein Gelöbnis lautet: Dir, Maria, und deinem Sohn übergebe ich mich und die Meinen. Schauen Sie, das ist der Kaiser gewesen. Warum sollen es nicht wir auch machen? Ja? Dir, Maria, und deinem Sohn übergebe ich mich und die Meinen, meine Frau und meine Kinder. Schön, oder? Er als Kaiser kann das machen. Schön. Stellvertretend. Dir, Maria, und deinem Sohn übergebe ich mich und die Meinen, meine Frau und meine Kinder. Dir übergebe ich das römische Reich, an dessen Spitze mich Gott gestellt hat. Ja, wenn du an der Spitze eines Kaiserreiches bist, kannst du stellvertretend für alle tun. Brauchst nicht die anderen fragen alle, ob du es tun darfst. Dir weicht die Reiche, die ich von meinem Vater übernommen habe. Dir und deinem Schutz mein Volk und meine Heere. Du nimm mich als deinen an, der für deinen Sohn, der für dich lebt, kämpft und herrscht. So werde ich also dein sein. Dein sind alle, die mein sind. Dein sind alle meine Besitzungen und meine Länder und das Reich. Dein sind die Völker und die Heere. Du beschütze sie, du siege durch sie, du herrsche und regiere in ihnen. So gelobe ich in Frömmigkeit und Gerechtigkeit dein Ferdinand 1640. Ich habe die Vermutung, dass auch die heutigen Politiker Ähnliches tun. Ist so großartig, oder? Muss man einmal so sich ein bisschen vor Augen halten. Kaiser Leopold I. wurde in Frankfurt zum Kaiser gekrönt. Frankfurt am Main zum Kaiser gekrönt, 1658. Und nachher hatte er nur einen Wunsch, nach Altötting zu reisen. Er hat es auch getan. Und am 5. September 1658 kniete er in Altötting vor der Mutter Gottes nieder und hat die Kaiserkrone von Frankfurt der Mutter Gottes geweiht. Schauen Sie, das ist schön, oder? Leopold I. Er wollte mit seinem engsten Gefolge ein Vasall und ein Bittsteller bei der Mutter Gottes sein. Allerdemütigst vor unserer lieben Frau, um von ihr, der Himmelskaiserin, das neu angetretene Kaisertum zu lehen zu nehmen und sich seine untergebene Land und Leut unter den Schutz Marie wieder seine Feind bestermaßen zu befehlen. Das ist die Sprache dieser Zeit. Ist es nicht schön? Leopold I. unter den Schutz Mariens in Altötting. Ein Schutzgelöbnis. Übergabe des ganzen Ichs eines Kaisers an Maria. Ja? Das ganze Ich übergibt er demütigst, allerdemütigst unserer lieben Frau und damit Gott. Der Himmelskaiserin. Auch interessant, oder? Der bayerische Kurfürst Maximilian I. hat 1645 mit dem eigenen Blut, Eigenblut, seine Lebensweihe an Maria vollzogen. Er kniet dort in Altötting vor dem Gnadenbild. Kurfürst Maximilian I. von Bayern. Gut, Blut und Leben will ich dir geben. Mit dem eigenen Blut hat er die Weihe an Maria unterschrieben. Mit den Worten, zu deinem Leibeigenen erkläre ich mich. Schauen Sie, zu deinem Leibeigenen erkläre ich mich. Ich möchte Ihnen das sagen, damit Sie sehen, es ist schon in der Geschichte vorbildhaft alles uns gezeigt worden. Zu deinem Leibeigenen erkläre ich mich dir, und ich weihe mich dir, o Jungfrau Maria, Maximilian, der Größte der Sünder. Mit dem Blut, der Größte der Sünder. Ja? Als Größte der Sünder weiht sich mit seinem Blut Kurfürst Maximilian 1645 in Altötting der Jungfrau Maria. Als Leibeigener Mariens. Also es ist eine bluternste Sache, oder? Ja, diese Weihe. Was sagen Sie? Bluternst, oder? Und es ist nichts, ein bisschen was, so Frömmigkeitsübung, als ein bisschen was, so Legionäre Mariens. Nein, das ist bluternste Sache. Und es zieht immer auf den Schutz Mariens ab, haben Sie gesehen? Ja? Dann steht man unter ihrem Schutz. Pius XII., 1948, Enzykliker Auspicia Quaedam. Es ist unser Wunsch, dass alle diese Weihe vornehmen. Bitte, 1948 hat dann der Pius XII. Gesagt, alle sollen diese Weihe vornehmen, so oft sie die Gelegenheit dazu bietet. Und zwar nicht bloß in den einzelnen Diözesen und in den einzelnen Pfarrgemeinden, sondern auch in jeder Hausgemeinschaft, also auch in jeder Familie. Pius XII. 1948. Hauskirche, Hausgemeinschaft. Wir geben uns der Hoffnung hin, dass diese private und öffentliche Weihe reichen Segen und himmlischen Gaben in Fülle vermittelt wird. Ich bin ganz dein, meine Königin und meine Mutter, und alles, was ich habe, ist dein. Gemeinsam. Ich bin ganz dein, meine Königin und meine Mutter, und alles, was ich habe, ist dein. Wenn wir uns ganz Maria weihen und wenn wir uns ganz ihr überantworten als Leibeigene, ja, dann ist sie, so sagt Pius XII., die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Ja? Also die Voraussetzung ist unsere Weihe. Dann kann der Sieg des unbefleckten Herzens Mariens kommen. Dann kann sie den Satan und alle Mächte und Gewalten der Finsternis besiegen. Unheilvolle Kräfte werden in wahnsinnigem Bestreben gegen die göttliche und menschliche Rechtsordnung entfesselt werden, um die ganze menschliche Gesellschaft dem Untergang entgegenzuführen, hat Pius XI. 1937 gesagt, bevor der Anschluss war durch Hitler. Und wenn wir uns aber weihen, dann ist das das Gegenfeuer. Dann ist sie, Maria, mit uns die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Die Ganzhingabe an Christus durch Herr Maria ist eine Pflicht, sagt Pius XII. Der Versklavung des modernen Menschen durch einen gigantischen Staats- und Gesellschaftsapparat, der sich in stolzer Überheblichkeit an die Stelle Gottes setzen will, kann nur entgegengetreten werden durch eine ebenfalls totale Hingabe an Gott und an jene Frau, Maria, die nach der Lehre der Kirche allein alle Irrlehren überwindet und die in ihrer Demut der mächtigste Widerpart Luzifers ist, so Pius XII. Darum liegt in der demütigen Unterwerfung unter Maria, eben in der Ganzhingabe an Maria, die schärfste Absage an den bösen Feind, an den Geist des Hochmuts von heute, ja, der dann in der Politik und in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben zum Ausdruck kommt. Hans Eduard Hengstenberg hat einmal eine Schrift herausgegeben, die über folgendes Thema handelt: Die Marienverehrung im Geisterkampf unserer Tage. Und da spricht er davon, dass der böse Geist, der Dämon, der Satan, auch ein Corpus Diabolicum schaffen möchte, einen teuflischen Leib im Gegensatz zum mystischen Leib Christi der Kirche. Und dass die Massen diesem teuflischen Leib zustreben werden. Die Ganzhingabe an das unbefleckte Herz Mariens ist aber eine persönliche Sache, nicht eine Massensache. Jeder persönlich, jeder Einzelne. Maria versinnbildet mit ihrem unbefleckten Herzen jene Schöpfung Gottes, die nie von einer Sünde befleckt war, die nie in Unordnung war und die deshalb eine Welt in völliger Unordnung zu einer wahren Ordnung führen kann. Durch Maria wird wieder alles geordnet, wird die neue christliche Ordnung hergestellt. Nicht eine andere satanische Weltordnung. Ich schließe mit den Worten von Johannes Paul II. In Jasna Góra, Częstochowa. O Maria, Matka Boska, Jasnogórska, Częstochowska. So singt man in Polen. In Jasnogóra, im Lichtenberg, am 6. Juni 1974, hat der heilige Johannes Paul II. Gebetet. Erhabene Mutter der Kirche, dir weihe ich mich nochmals als Knecht deiner mütterlichen Liebe. Haben Sie gehört? Als Knecht deiner mütterlichen Liebe. Da kommt es zum Ausdruck. Dir weihe ich mich nochmals als Knecht deiner mütterlichen Liebe. Totus tuus, ganz dein. Dir weihe ich die ganze Kirche bis an die Grenzen der Erde. Dir weihe ich die Menschheit und alle Menschen, meine Brüder und Schwestern, alle Völker und Nationen. Dir weihe ich Europa und alle anderen Erdteile. Dir weihe ich Rom und Polen durch deinen Diener mit einem neuen Band der Liebe vereint. Mutter, nimm uns an. Mutter, verlass uns nicht. Mutter, führe uns. Auf diese Weise wird das vollzogen, was Ludwig Maria Grignion von Montfort ausgedrückt hat. Auf das dein Reich komme, Herr, lass das Reich Mariens kommen. Auf das dein Reich komme, Herr, lass das Reich Mariens kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben wir schon die Schlussgebete gesprochen? Nein. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, Maria, du Mittlerin aller Gnaden, Ursache unserer Freude, Siegerin in allen Schlachten Gottes. Heilige Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, alle himmlischen Mächte Marias Legion der Engel, heiliger Johannes der Täufer, heiliger Apostel Petrus und Paulus. Gewähre, o Herr, uns allen, die wir unter dem Banner Marias dienen, den Glauben an dich und das Vertrauen auf sie in jener Fülle, der es gegeben ist, die Welt zu überrufen. Schenke uns einen lebendigen, liebe beseelten Glauben, der uns die Kraft gibt, alles aus reiner Liebe zu dir zu tun und in unseren Mitmenschen stets dich zu sehen und dir in ihm zu sein. Einen felsenfesten, unerschütterlichen Glauben, in dem wir ruhig und standhaft im Kreuz und all den Enttäuschungen, die das Leben bringt. Der uns ohne Zaudern Großes zu haben, zu vollbringen, zu deiner Ehre. Einen Glauben, der gleich einer Feuersäule unsere Legion einig und geschlossen Lichtbringer zu sein im Dunkel und Todesschatten und neu zu beleben, die im Tode der Sünde erstarb. Gib uns einen Glauben, der unsere Schritte auf dem Weg des Friedens lenkt, sodass sich unsere Legion nach dem großen Lebenskampf ohne einen Verlust wieder vereint findet. Im Reiche der Welt. Thank you.
Sie hörten Aufnahmen aus Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater. Zum Thema: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Im Jahre 1917 weist die Mutter Gottes auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Auch diese Sendereihe ist auf einer MP3-CD bei Radio Gloria erhältlich oder demnächst auch als Podcast auf der Homepage von Radio Gloria www.radiogloria.ch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und empfehle Ihnen ganz nach dem Weckruf von Fatima, worin uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel anbietet, seine heiligste Mutter, wärmstens anzunehmen.